Also wenn du jetzt Millionär bist und genügend Immobilien hast und da monatlich das Geld reinkommt, dann brauchst du natürlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist klar. Oder wenn du vorhast, dein Leben lang von der Sozialhilfe zu leben, das ist auch ein Plan natürlich, dann brauchst du auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also jeder, der von seinem Einkommen leben will, braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist schon mal so ganz, ganz allgemein zu sagen.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Könke und ich bin Host in diesem Podcast der Hannoversche. Ich freue mich, die Gelegenheit zu nutzen, hier mit verschiedenen Expertinnen zu sprechen. Dabei geht es uns darum, komplexe Versicherungsthemen einfach zu klären, damit das Jetzt, dieser Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt, gesichert ist. Premierenfeeling bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Denn heute nehmen wir zum ersten Mal remote auf. Philipp Wenzel, Experte für Arbeitskraftabsicherung, steht der Generation Z Rede und Antwort und klärt über Irrtümer und Vorurteile auf. Leider ist die Tonqualität auf unserer Seite diesmal nicht die beste. Da arbeiten wir das nächste Mal aber dran, versprochen. Aber das Wichtigste kommt eh von Philipp. Also Ohren auf. Guten Morgen, lieber Philipp Wenzel. Ich begrüße dich ganz herzlich. Wir haben hier schon ein kleines Vorgespräch geführt und jetzt ist Zeit, dich offiziell zu begrüßen. Herzlich willkommen bei mir im Podcast Lebenswert, das jetzt versichern. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, mir heute hier für meine Fragen an dich als Spezialist für Arbeitskraftabsicherung zur Verfügung zu stehen. Herzlich willkommen.
Immer wieder sehr, sehr gerne. Freut mich, hier zu sein.
Lieber Philipp, wir wollen uns heute einmal an das letzte Gespräch erinnern, was ich geführt habe mit jungen Leuten der Gen Z zu ihrer Haltung über das Thema Berufsunfähigkeit. Aber bevor wir starten, ist es wirklich sehr, sehr früh. Ich möchte aber darauf eingehen, dass ich inzwischen wach bin. Du bist es auch, du bist auch wach. Sag mal, wir haben noch nie so früh morgens aufgenommen, nämlich um 8 Uhr. Wie sieht das bei dir aus? Hast du eine Morgenroutine? Und wenn ja, wie sieht die aus? Wie startest du in den Tag?
Normalerweise stehe ich so gegen 6 Uhr auf. Wow. Und dann wird geduscht und so, dann Frühstück gemacht und um 7 Uhr gehen die Kinder zum Bus. Mhm. Also ich habe 2 Töchter und die müssen um 7 Uhr los, damit sie den Bus erwischen, um dann an die Schule zu kommen. Und dann gehe ich normalerweise so um 7 Uhr runter in den Keller, wo ich arbeite. Mhm. Und meistens beginne ich dann erstmal neue Bedingungen zu lesen, wenn es welche gibt, oder Artikel anfangen zu schreiben und die dann eben fertig zu schreiben oder zu beginnen, mhm, je nachdem, aber halt in der Zeit, wo halt noch keiner anruft, so, weil die meisten Versicherer erst um 9 Uhr anfangen, da hast du bis dahin immer ganz gut Zeit, schon mal irgendwas zu schaffen.
Also auf jeden Fall freut es mich sehr, dass wir jetzt sprechen und ich habe ja gerade schon gesagt, wir wollen einmal das Gespräch Revue passieren lassen, was ich mit den jungen Leuten der Gen Z geführt, mhm, habe. Darin ging es wirklich explizit einfach darum, ein Meinungsbild abzufragen und ganz wertfrei einfach zu gucken, wie stehen die denn überhaupt zu dem Thema Berufsunfähigkeit beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich fand das sehr wertvoll. Ich fand das auch sehr, sehr schön und sehr sympathisch, wie die das gemacht haben und welche Einblicke sie uns gegeben haben. Mhm. Und jetzt hast du zugesagt, wie gesagt, als Experte für Berufsunfähigkeitsversicherungen einmal Stellung auch dazu zu nehmen und vielleicht auch mit dem ein oder anderen Vorurteil aufzuräumen bzw. aufzuklären. Mhm. Meine erste Gesprächspartnerin in diesem letzten Termin war Priska. Priska ist 24 und hat natürlich auch erstmal in ihrem Statement gesagt, naja, also für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, da muss ich ja eigentlich erstmal einen richtigen Beruf haben. Vorher kommt das ja für mich auch gar nicht in Frage. Und aus dem Grund kommt das erst jetzt später irgendwann. Ich habe jetzt meinen Master abgeschlossen und wenn ich dann meine Karriere sozusagen offiziell mit dem Berufseinstieg begonnen habe, dann wird das irgendwann mal ein Thema werden. Kannst du dazu bitte einmal Stellung nehmen? Also es heißt ja Berufsunfähigkeitsversicherung. Kannst du erklären, weshalb eine BU schon in jungen Jahren ratsam ist und auch wer sie braucht und wer sie überhaupt abschließen kann?
Ja, sehr, sehr gerne. Wer sie braucht, würde ich sagen, so ziemlich jeder, der vorhat, von seinem Einkommen später mal zu leben oder schon von seinem Einkommen lebt. Mhm. Also wenn du jetzt Millionär bist und genügend Immobilien hast und da monatlich das Geld reinkommt, dann brauchst du natürlich keine Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist klar. Mhm. Oder wenn du vorhast, dein Leben lang von der Sozialhilfe zu leben, das ist auch ein Plan natürlich, dann brauchst du auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also jeder, der von seinem Einkommen leben will, braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist schon mal so ganz, ganz allgemein zu sagen. Abschließen kann sie jeder, also das kommt ganz auf die Annahmerichtlinien der Versicherer an, aber in der Regel, sobald du irgendwie Schüler an einer weiterführenden Schule bist, so mit 10 Jahren oder sowas, kannst du schon in der Regel eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Da ist es selbstverständlich so, dass du dann als Schüler versichert bist, dann ist Schüler dein Beruf, weil die Berufsunfähigkeitsversicherung versichert kein Berufsbild oder eine Berufsbezeichnung oder was im Arbeitsvertrag steht, sondern die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten. Mhm. Also das, was du jeden Tag im Durchschnitt in deinem Beruf so tust. Das ist ziemlich cool, weil das bedeutet dann auch, wenn sich dein beruflicher Alltag über die Zeit ändert, also wenn du anfängst als, was weiß ich, du machst dich selbstständig als Schreiner und dann denkst du dir später, das geht mehr so in eine künstlerische Richtung, was du machst, oder du machst bloß noch Tische oder so, dann würde genau das versichert sein, was du eben zuletzt getan hast. Mhm. Also deswegen, Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein bisschen irreführend, die heißt halt so, weil das ganz okay klingt, Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es müsste eigentlich Tätigkeiten, die du zuletzt in gesunden Tagen beruflich ausgeübt hast, Versicherung heißen.
Super, ja, genau, das war eine ganz wichtige Erklärung. Also ich nehme mit erstmal das Einkommen ersetzen. Es geht darum, dass es dass das monatliche Gehalt ersetzt. Wer das nicht braucht, gut, das ist auch gut, aber wer davon lebt, der sollte sich gegen eine Berufsunfähigkeit absichern. Und eine Berufsunfähigkeitsversicherung sichert nicht einen speziellen Beruf ab, sondern die Tätigkeit an sich. Mhm. Jetzt die Frage anschließend. Priska sagte nämlich auch, ja, auf die Frage hin, wann tritt denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung in Kraft? Und dann sagte sie ja, die tritt aus ihrer Sicht ein, wenn jemand in dem Beruf, in dem er eben gerade arbeitet, nicht mehr tätig sein kann und trotzdem noch eine andere Tätigkeit machen könnte. Also in diesem Verständnis steckt ja so ein bisschen das Thema Verzicht auf abstrakte Verweisung drin. Kannst du das erklären? Was bedeutet der Verzicht auf abstrakte Verweisung? Wann leistet eine BU?
Okay, die Berufsunfähigkeitsversicherung leistet dann, wenn du aus gesundheitlichen Gründen für mindestens 6 Monate nur noch zur Hälfte arbeiten kannst. Und jetzt ist es zum einen so, dass man ganz einfach sagen kann, wenn du vorher 8 Stunden gearbeitet hast, jetzt kannst du nur noch 4 Stunden arbeiten, dann bist du berufsunfähig. Aber das ist eher selten der Fall, weil es ganz wenige Krankheiten gibt, die so eine zeitliche Einschränkung mit sich bringen, sondern normalerweise bist du in bestimmten Tätigkeiten eingeschränkt. Mhm. Deswegen wird in der Berufsunfähigkeitsversicherung meistens dann das Arbeitsergebnis geprüft. Das bedeutet, angenommen, du bist ein Bäcker und du backst jeden Morgen irgendwie 1000 Brötchen und die verkaufst du den Tag über. Und du hast deine Backstube unten im Keller, oben ist dann der Verkaufsraum, wo du die verkaufst. Jetzt kann es entweder sein, dass du eine Krankheit hast oder eine Verletzung, dass du bloß noch 500 Brötchen schaffst, dann wärst du berufsunfähig. Oder du schaffst es nicht mehr, die Treppe hochzukommen, um dann oben zu stehen und die Dinger zu verkaufen. Dann wärst du auch berufsunfähig, weil dein Beruf ist es eben, die Dinger zu backen und zu verkaufen. Und es ist nicht sinnvoll, die einfach nur zu backen, wenn du sie nicht mehr verkaufen kannst. Also da spielt eigentlich ziemlich viel rein. Und berufsunfähig bist du eben dann, wenn du kein sinnvolles Arbeitsergebnis mehr erzielen kannst in deinem Beruf oder in der Tätigkeit, so wie du sie ausübst. Es ist jetzt nicht so, dass du in deinem Beruf nicht mehr tätig sein kannst. Wenn du jetzt Bäcker in einer Großbäckerei bist, wo du dann jeden Tag irgendwie 12 Kilometer laufen musst, weil du halt in einer riesen Werkhalle hin und her läufst, dann können die nicht sagen, in der Backstube könntest du aber noch arbeiten. Das wäre dann eine sogenannte abstrakte Verweisung, dass eben jemand sagt, was du abstrakt tun könntest.
Stattdessen.
Und, genau, und das darf eben kein Versicherer mehr machen. Es gibt, keine Ahnung, 900 Tarife, Berufsunfähigkeitsversicherungstarife am Markt. Und es gibt vielleicht noch 4 oder sowas mit abstrakter Verweisung. Die sind dann aber auch relativ leicht zu erkennen, weil die dann halt in dem in der Hierarchie der Tarife, die der einzelne Versicherer hat, dann auch immer ganz weit unten stehen. Und dann heißen die halt irgendwie Basis oder sowas oder Smart oder so. Und dann gibt's aber noch den Komfort und Premium und Exklusiv und Premium Plus oder sowas. Und wie gesagt, also mit abstrakter Verweisung gibt's kaum noch. Abstrakte Verweisung würde bedeuten, dass der Versicherer sagen darf, du kannst noch woanders arbeiten. Aber selbst da, wenn es abstrakte Verweisung gäbe, dann müsste der Versicherer schauen, dass der neue Job, den er mir anbietet, ungefähr das gleiche Ansehen hat, mich weder über- noch unterfordert und ich da ungefähr das gleiche Einkommen habe. Also jetzt kann ein Versicherer nicht sagen, du warst Biologieprofessor, also Pflanzen magst du doch, du hast einen Burnout, wie wär's, du würdest als Landschaftsarchitekt arbeiten. Das geht selbstverständlich nicht. Also auch mit abstrakter Verweisung wäre jetzt noch nicht gleich alles fürchterlich, aber gibt es eh nicht, deswegen braucht man auch gar keine Angst mehr haben.
Gut, also das ist absoluter Marktstandard, dass es die abstrakte Verweisung nicht mehr gibt.
Ganz genau. Mhm.
Das nächste Thema, was Priska adressiert hat, war das Thema Absicherung von bestimmten Berufsgruppen, beziehungsweise, dass sie möglicherweise schwieriger zu versichern seien. Sie hat jetzt mal so auf den Polizisten und den Lehrer hingewiesen. Mhm. Ist es denn so, dass tatsächlich solche Berufe aufgrund eines erhöhten potenziellen Risikos schwerer versicherbar sind? Das war ja die Annahme.
Ist überhaupt nicht so. Also Polizisten, die sind günstiger zu versichern, sage ich jetzt mal von der Prämienkalkulation her. Der Versicherer schätzt deswegen das Risiko halt weniger hoch ein, als jetzt zum Beispiel bei einem Schreiner. Also ein Schreiner wäre teurer zu versichern als ein Polizist. Deswegen ist da das Risiko keinesfalls besonders hoch. Es ist schon so, dass ein Lehrer verglichen mit anderen akademischen Berufen teurer ist und deswegen das Risiko höher ist, weil lehrende Tätigkeiten halt besonders herausfordernd sind. Und das hat aber damit zu tun, dass du mit Menschen arbeitest. Mhm. Und ja. Menschen sind manchmal schwierig halt. Und wenn du als Lehrer eben mit Kindern zusammenarbeitest, dann ist das eine besondere Herausforderung, die du jetzt halt in einem Bürojob nicht hast. Deswegen ist es da auch ein bisschen teurer und ein bisschen höheres Risiko, aber jetzt nicht so, dass man da irgendwie Probleme hätte. Gefährlich oder was gefährlich, aber richtig schwer zu versichern sind künstlerische Berufe, weil das Künstlerische immer so eine, dieses kreative Schaffende ist halt total schwer irgendwie zu greifen, und wenn du dann deine Inspiration verloren hast, dann bist du halt total schnell berufsunfähig tatsächlich, und deswegen ist das schwer zu versichern. Und alles, was mit Sport zu tun hat im Hochleistungsbereich, oder halt, wenn das dann so dein Hauptding ist, weil daran eben auch mit reinspielt, dass du, sobald du ein bisschen älter wirst, ich bin jetzt 43 und Sport ist extrem schwierig halt. Ich gehe noch spazieren oder sowas und alles andere ist aber einfach too much. Und deswegen ist das da halt auch ein wahnsinniges Risiko. Aber als Lehrer und Polizist oder so ist da kein erhöhtes Risiko.
Ah ja, sehr gut. Genau, das war wichtig mal aufzuklären. Sport ist auch jetzt das Stichwort, denn es ging ja auch noch einmal um die Themen, wie die jungen Menschen ihr persönliches potenzielles Risiko im Alltag so einschätzen, mal berufsunfähig zu werden. Und sowohl Priska als auch Paula als auch Fabian sind sportlich aktiv und haben auch darüber gesprochen, dass sie Handballsport ausüben, dass sie aktive Schwimmerinnen sind, laufen, joggen, Fußball spielen und so weiter, also sehr, sehr sportlich aktiv sind. Auf die Frage trotzdem danach, wie sie ihr Unfallrisiko im Alltag, jetzt gar nicht explizit beim Sport, sondern allgemein einschätzen, haben die sich so auf eine 6 bis 7 oder 6,5 so eingepegelt, auf einer Skala von 1 bis 10. Okay. Wie gehst du in Gesprächen mit jungen Leuten mit diesem Thema um? Es ist ja klar, dass es so das Privileg junger Menschen auch ist, einfach ihr Leben zu genießen und auch möglichst sorglos damit umzugehen. Trotzdem gibt es ja einfach potenzielle Risiken, und je aktiver und je abenteuerlustiger man ist, desto größer sind die natürlich auch irgendwo unterschwellig auch dabei. Adressierst du diese Themen in deiner Beratung mit jungen Menschen? Lässt du das ganz außen vor oder wie gehst du damit um?
Also ich muss damit umgehen, weil es immer dann risikorelevant ist, wenn es den Breitensport so mehr oder weniger verlässt oder wenn Wettkämpfe dabei sind. Also Kampfsportarten sind halt immer doof, weil du kriegst da halt regelmäßig in die Fresse und dann bekommst du wahrscheinlich einen Zuschlag. Also da kriegst du dann nicht mal irgendwie einen Ausschluss für jetzt Boxen oder Taekwondo oder was auch immer, sondern eben einen Zuschlag, weil der Versicherer ja nicht einschätzen kann, hängt es jetzt direkt damit zusammen, dass du ein Aneurysma bekommst oder sowas, oder hättest du es auch so bekommen. Deswegen wird für solche Risiken dann eben halt ein Zuschlag genommen, während wenn du Downhill Mountainbiking fährst und da maulst dich dann, bekommst du sehr direkt und sofort mit, dass es jetzt passiert ist halt. Und sowas wird dann eher ausgeschlossen. So Fußball, Handball und so weiter oder auch jetzt ganz anderes Thema, aber Freiwillige Feuerwehr, das sind so Themen, da gibt es so viele in Deutschland, dass das allgemein über alles eingepreist ist. Also das zahlt jeder mit. Und deswegen gibt es da keinen Zuschlag oder sowas halt, wenn du jetzt Fußball spielst. Mhm. Es wird immer dann nochmal was anderes, wenn du halt irgendwie dann in dem Semi-Profi-Bereich bist oder wenn du Wettkämpfe machst. Also wenn du jetzt halt einfach nur so joggen gehst oder sowas, auch längere Strecken, kein Problem. Wenn du Wettkämpfe mitmachst, dann wird es ein Problem, weil Wettkämpfe halt eben auch immer bedeuten, dass du an einem bestimmten Tag topfit sein musst und da dann auch mal irgendwie dich gesund spritzt oder sowas halt und über den Schmerz hinausgehst. Und da steigt dann wirklich das Verletzungsrisiko. Bei allen anderen Sachen ist es tatsächlich so, dass es sich die Waage hält. Also das erhöhte Verletzungsrisiko, wenn du jetzt Fußball spielst, wird ausgeglichen von dem, dass du eben dann psychisch belastbarer bist, weil du ständig auch in Gruppen bist und sowas und nach draußen kommst, an der frischen Luft bist, dich bewegst und Sport treibst. Ja, also deswegen ist es gar nicht mehr so, dass man ganz allgemein sagen würde, Sport ist ein Risiko, sondern man muss eben da noch differenzieren, ist es was, wo du halt einfach in der Definition des Sports aufs Maul bekommst, das ist blöd, oder sind Wettkämpfe dabei, wo man sagen würde, halt du würdest daran übertrainieren, also nicht mehr so, dass es gesund ist. Und auf der anderen Seite eben dann die ausgleichenden Faktoren halt in der Psyche zum Beispiel oder dass du eben gesünder bist, ein BMI wahrscheinlich auch besser ist, wenn du die Sportart ausübst.
Das waren meine Fragen schon zu der Haltung von Priska. Und meine nächste Gesprächspartnerin ist Paula gewesen. Paula ist 21 und hat ja so das Gespräch begonnen eigentlich mit dem Hinweis darauf, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja aktuell für sie noch gar kein Thema sei. Die ist noch zu weit weg und zu abstrakt. Mhm. Sie wüsste auch nicht genau, wie sie ihren Bedarf, den späteren Bedarf, den sie dann eben hätte, wenn sie in den Beruf erstmal eingestiegen sei, wie sie den beziffern sollte. Deswegen meine Frage: Ist es denn für junge Menschen, die über eine Absicherung nachdenken, schon gleich zu Beginn wichtig, ihren späteren Absicherungsbedarf anhand eines zukünftigen Gehaltes zu kennen? Oder ist es eher ratsam, die Absicherung schon in jungen Jahren zu haben? Und welche Vorteile hätte das?
Die Vorteile einer frühen Absicherung die liegen für mich, da ich mich halt jeden Tag, den ganzen Tag damit beschäftige, halt voll auf der Hand, weil je älter du wirst, desto teurer wird der monatliche Beitrag. Und je älter du wirst, desto höher ist das Risiko, dass du schon eine Vorerkrankung hast. Und das ist nicht unerheblich. Also so, wenn du mal 30 Jahre alt bist, halt, dann bist du nicht mehr gesund, sondern bloß noch falsch untersucht. da hast du immer irgendwas. Und das Blöde ist halt, dass der Gesundheitsbegriff, den Versicherer haben, sich nicht deckt mit dem, was ein Arzt hat. Weil der Arzt sagt, du bist gesund, wenn du nicht weiter behandelt werden musst. Der Versicherer prüft jetzt bei einem 20-Jährigen zum Beispiel halt, ob der bis 67 ein erhöhtes Berufsunfähigkeitsrisiko hat. Also wie sich das die nächsten 40 Jahre entwickeln wird, 47 Jahre. Und da ist es dann eben so, dass eine Verletzung am Knie, die du mal beim Skifahren hattest oder sowas, dann doch durchaus relevant sein kann, wenn da ein Knorpelschaden dabei ist, weil sich das dann stärker abnutzt über die nächsten Jahre und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dann wird das Knie ausgeschlossen, obwohl du momentan da null Beschwerden hast. Also deswegen alleine schon sollte man so früh wie möglich abschließen. Das andere ist, dass das Risiko Berufsunfähigkeit, das berechnet der Versicherer so, dass er sagt halt, wie hoch ist das Risiko, wie lange werde ich da zahlen, was kostet es mich? Und dann schlägt er halt ein bisschen was drauf, damit er sich halt das alles leisten kann. Und das sind dann halt, keine Ahnung, je nach Beruf, sage ich jetzt mal 25.000 Euro oder vielleicht, wenn es ein risikoreicherer Beruf ist oder die Rente höher ist, dann sind es von mir aus 40.000 Euro, die es dann kostet über die Laufzeit. Und das wird dann einfach ganz humorlos verteilt über die gesamte Laufzeit. Also du sagst halt dann, wenn du es mit 20 abschließt, dann zahlst du eben 45 geteilt durch die 45.000 Euro, die es kostet, geteilt durch 47 Jahre. Und wenn du es aber erst mit 30 abschließt, dann wird es halt durch 37 Jahre geteilt. Also dann ist der monatliche Beitrag einfach höher. Mhm. Na? Deswegen ist es schon deswegen besser, es früher abzuschließen. Zum einen bist du halt dann 10 Jahre quasi kostenlos versichert, weil in der Summe kostet es das Gleiche und die monatliche Belastung ist niedriger. Was den Bedarf angeht, ist es natürlich so, dass du erstmal nicht weißt, wie viel du später mal brauchen wirst. Mir geht es gar nicht so darum, wie viel du einnehmen wirst, was dein Einkommen sein wird. Das ist für mich die falsche Herangehensweise, weil dich ja keiner dazu zwingt, dein gesamtes Geld auszugeben. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass du Nachversicherungsgarantien hast. Also Nachversicherungsgarantien bedeutet, dass du ohne Gesundheitsprüfung oder Risikoprüfung die Rente erhöhen kannst. Dass du diese Nachversicherungsgarantie hast, zum Beispiel, wenn sich das Gehalt erhöht. Weil eine Gehaltserhöhung bedeutet ja nicht, du hast jetzt 20% mehr Gehalt, die musst du jetzt auch sofort ausgeben. Ja? Das wäre auch durchaus was, wo du sagen kannst, das lege ich jetzt auf die Seite oder damit mache ich irgendwas anderes und dann erhöht sich dein Bedarf nicht. Deswegen ist für mich immer wichtiger, die Ausgaben anzuschauen, dass du schaust, wie viel kostet es mich zu leben, da wo ich gerade wohne oder da wo ich sein will. Und dann hast du halt einfach, wenn du in München wohnst, hast du halt ein Problem.
Höheren Bedarf, ja
dann,
klar.
Dann ist es wohl so, dass du alles ausgeben musst, was du verdienst. Wenn du aber jetzt hier in Chemnat wohnst, wo ich herkomme, dann da kostet dir alles nichts, weil das ist in der nördlichen Oberpfalz, so an der tschechischen Grenze ein bisschen so. Da ist es deutlich günstiger zu leben. Deswegen hast du hier einen niedrigeren Bedarf, als du den in einer Stadt hast zum Beispiel. Mhm. Das wäre für mich wichtiger. Aber wenn du es schon in jungen Jahren abschließt, dann kannst du halt so eine grundsätzliche Höhe dir schon mal ausdenken, halt, wo du sagst, okay, das hört sich vernünftig an. Oder du sagst, das ist jetzt das Geld, das ich ausgeben will. Das ist auch eine Herangehensweise natürlich. Und dann kannst du eben zu bestimmten Anlässen sagen, ich erhöhe das jetzt. Also wenn du heiratest, ist vielleicht sinnvoll, aber spätestens wenn du Kinder bekommst, dann erhöht sich tatsächlich der Bedarf, weil du halt dann neue Ausgaben hast. Wenn du ein Haus baust oder sowas oder eine Wohnung kaufst, dann hast du da einen höheren Bedarf. Und das sind dann lauter so Sachen halt, wo du dann den Schutz anpassen kannst später. Deswegen früh abschließen hat eigentlich nur Vorteile.
Also es wird günstiger, die Gesundheit ist besser in der Regel und zudem geht es eben immer um den Bedarf, den man den man halt anhand der Kosten und Ausgaben, die man hat, decken muss. Ja, also das nächste Thema schließt nochmal direkt daran an in Bezug auf das Alter. Paula hatte auch so ein bisschen gesagt, also berufsunfähig, das wird man ja dann hoffentlich erst später, so ein bisschen im Alter, wenn dann auch so ein paar Gebrechen dazukommen oder irgendwelche anderen Vorfälle, so hat sich so ein bisschen beschrieben. Wenn du jetzt auf deine Praxiserfahrung in der Beratung blickst oder auch auf die Begleitung mit den Mandanten, wie wahrscheinlich ist es, dass auch bei jungen Menschen eine BU auftritt, beziehungsweise wie ist der Anteil aus deiner Erfahrung heraus zwischen jüngeren und älteren Menschen in der Leistungspraxis?
Das spielt ihn jetzt total in die Karten. Weil bei jungen Leuten ist das Risiko gegen null. Es ist wirklich extrem gering. Mhm. Und wenn, dann sind es vorübergehende Sachen. Ja, also irgendwas, das wieder ausheilt. Oder wo du merkst, okay, dann kann ich in dem Beruf nicht mehr arbeiten, dann muss ich halt umschulen. Also angenommen, du bist jetzt wieder der Schreiner oder der Bäcker und du hast eine Mehlstauballergie halt. Ne? Mhm. Dann denkst du dir, okay, ich bekomme jetzt dann die Berufsunfähigkeitsrente, aber da habe ich nur 1.000 Euro abgeschlossen, davon kann ich nicht leben. Dann mache ich jetzt halt nicht mehr Bäcker, sondern mache halt, keine Ahnung, geh ins Büro oder geh zu einer Versicherung halt, wenn es ganz elend läuft, dann kannst du das machen.
Oder als in die Maklerei, in die Vermittlung.
In die Maklerei halt, wenn dir dein Ruf egal ist halt, genau. Dann schulst du halt um, ne? Weil das kannst du in jungen Jahren durchaus noch machen.
Ja.
Und deswegen hast du in jungen Jahren hast du entweder extrem kurzlaufende Berufsunfähigkeiten, so. Oder halt total tragische Fälle. Auch das natürlich. Also du kannst auch in jungen Jahren eine total schwere Krankheit haben, aber die verläuft halt dann eigentlich auch tödlich. Und das relativ schnell, wenn das in jungen Jahren auftritt. Deswegen ist da halt dieses Berufsunfähigkeitsrisiko nicht so hoch, aber die Versicherer sind ja nicht dumm, die wissen das auch. Deswegen kostet dieser Schutz ja eigentlich nichts. Du bekommst den ja gratis dazu, wenn du, angenommen, du machst halt mit 16 deine BU auf 1.000 Euro, dann kostet das halt das Gleiche, als würdest du mit 35 erst die Versicherung anfangen, bloß du zahlst da dann halt den drei- oder vierfachen Beitrag, weil du halt die kürzere Laufzeit hast. Ja, das wissen die schon. Deswegen, da passiert gar nichts. Also es ist auch rein statistisch, im Durchschnitt wirst du halt so zwischen 45 und 50 berufsunfähig. Das ist der Schnitt. Und auch erst ab da ist es dann so, dass du länger laufende Berufsunfähigkeiten hast, weil du da halt dann auch umschulen willst vielleicht, aber wenn du keinen neuen Job angeboten bekommst und wieder arbeiten kannst woanders, dann muss die Berufsunfähigkeitsversicherung weiterzahlen. Die kann ja nicht sagen, so, jetzt hast du umgeschult, wir stellen die Leistung ein, sondern erst wenn du einen neuen Job hast, in dem du etwa das Gleiche verdienst und das gleiche Ansehen hat, dann dann darf der Versicherer seine Leistung einstellen.
Ja, und du hast es eben angesprochen, anhand des Rechenbeispiels eines 16-Jährigen, wenn der jetzt 1.000 Euro versichert, und das ist nämlich auch ein Punkt, den Priska adressiert hat, dann hat er ja lebenslang diesen Anspruch, also dann kann er das lebenslang fortführen, diese Absicherung.
Nee, nicht lebenslang.
Nicht lebenslang.
Also, nee, du kannst...
Also nicht, Entschuldigung, nicht das Berufsleben, also beispielsweise bis 65 oder bis 67 oder so, abgesichert bleiben zu diesem Preis.
Ja, genau. Also die Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine Lebensversicherung und die kalkuliert gleichbleibende Beiträge, die nur dann angepasst werden dürfen, wenn es halt ein bisschen, also da muss schon was schief laufen, sage ich mal halt. Also
genau, das meinte ich. Also jemand, der jetzt mit 16 abschließt, der kann diese Absicherung beispielsweise bis zu seinem 65. Lebensjahr abschließen und kann dann eben 1.000 Euro oder 1.500 Euro oder was auch immer abschließen. Und das ist dann ja immer noch, sollte einmal der Ernstfall eintreten, besser als gar nichts zu haben. Ne?
Ja, ganz genau. Ist immer noch besser als gar nichts. An der Stelle sei auch noch gesagt, halt, also wenn wir die Generation Z uns anschauen, dann ist ja da auch vielleicht sogar mal die Absicht, ein Selbstversorger zu werden oder dann irgendwann tatsächlich künstlerisch zu arbeiten oder sich irgendwie anders kreativ zu entfalten, weil eben das Arbeitsleben nicht das Wichtigste ist. Ja? Und da ist es dann tatsächlich so, wenn ich als Akademiker, wenn ich Ingenieur bin oder gerade Student oder sowas, kann ich sehr, sehr günstig eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Und wenn ich dann mir nach einem Jahr oder zwei denke, ich möchte mit meinen Händen arbeiten, ich werde jetzt Landwirt oder sowas, dann zahle ich immer noch die gleiche Prämie und bin dann aber als Landwirt versichert.
Ja,
das ist ja auch irre eigentlich.
Ja, genau. Das meinte ich. Das ist ja ein guter Vorteil. Jetzt würde ich einmal gerne auf den Punkt zu sprechen kommen. Beide jungen Leute, also sowohl Priska als auch Paula, haben ja nun von ihrer Haltung her ausgedrückt, A, sie haben keine Berufsunfähigkeitsversicherung und B, sie sehen es jetzt auch noch nicht als den geeigneten Zeitpunkt an, eine abzuschließen, weil sie noch nicht im Berufsleben stehen. In solchen Fällen, holst du dir dann die Eltern an den Tisch, sprichst du dann gemeinsam mit den jungen Menschen und den Eltern und leistest dort die Aufklärung und nutzt auch die Gelegenheit, dann so ein bisschen an dieses Verantwortungsgefühl von Eltern zu appellieren? Oder wie machst du das? Wie kommst du an die jungen Menschen ran?
Also bei mir ist es so, dass die halt sich selbst informieren im Internet. Und wenn du mal Berufsunfähigkeitsversicherung googelst und da kommt kein Artikel von mir, dann weiß ich auch nicht.
Also ja, ich weiß.
Das ist ja relativ schnell, dass du dann halt irgendwie auf einen Artikel von mir kommst und dann melden die sich bei mir und sagen halt, ich würde gerne und ich habe gehört, dass du das kannst. Also die kommen online und das sind oft dann die jungen Leute alleine. Manchmal entsteht der Kontakt über die Eltern. Also es ist eher selten, dass ich dann irgendwie mit die jungen Leute kommen und dann erzähle ich ihnen, wie es funktioniert und dann sagen sie, ach so, dann doch nicht.
Ja. Ah ja, das gibt es auch, okay.
Das passiert eigentlich nicht. Halt. Die kommen eigentlich her und sagen, okay, alles klar, sieht gut aus und ist vernünftig und lass mal so oder so machen. Halt.
Ja, klar, also deswegen frage ich, ne, weil das ja im Prinzip nur Vorteile hat. Ja, ist ja ein großer Mehrwert für junge Menschen.
Bei manchen Modellen kannst du sogar was sparen tatsächlich, dass du dann, wenn du jetzt noch als Schüler was abschließt, angenommen, du bist auf dem Gymnasium und du weißt aber, du möchtest eine Lehre machen, dann kannst du dir echt über die Laufzeit auch mal 5.000, 6.000 Euro sparen, weil du als Gymnasialschüler, als Gymnasiast, viel, viel günstiger versicherbar bist als Azubi für, keine Ahnung, jetzt nehmen wir den Schreiner wieder zum Beispiel halt. Also ja. Da sparst du dann irre Geld zum Beispiel. Sowas kannst du dann auch noch machen. Aber normalerweise ist es so, dass die Eltern kommen und das ist immer ein bisschen komisch. Das fühlt sich immer gar nicht so gut an für mich. Mhm. Weil die Eltern das dann so für die Kinder machen und die Kinder dann immer auch bloß so sagen halt, ja, Papa oder ja, Mama und okay, dann...
Dann mache ich es halt. Mhm.
Lass machen oder du zahlst ja, mach, was du willst. So. Mhm. Und da bin ich dann auch immer so, also da versuche ich dann ganz stark auch dann den Kindern hier zu erklären, was jetzt ihr Vorteil ist und dass sie da unbedingt anytime mit mir reden können, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, die haben jetzt da irgendwas von Mama und Papa geschenkt bekommen, das sie eigentlich gar nicht wollen. Ja, das ist für die vielleicht echt so wie halt wie Unterwäsche zu Weihnachten, halt keine Ahnung, halt so ein Ding, das du halt, wo du genau weißt, irgendwie schon sinnvoll zu haben, aber ja, und deswegen, ja, also wenn das über den Kopf der Kinder hinweg, um die es ja eigentlich geht, gemacht wird, dann habe ich immer so ein ganz blödes Gefühl und das ist dann echt immer ein bisschen blöd und dann bin ich auch, dann sage ich immer, es geht über aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, ich muss mit den Kindern auch reden, das darf der jetzt nicht alleine machen und so und das stimmt ja auch, also soll es ja auch echt mal gehört haben, aber oft ist es so, dass die Eltern einfach mir dann sagen wollen, was er tatsächlich für Krankheiten hatte und überhaupt und tralala und den Antrag gleich quasi fertig machen. Das fühlt sich dann übel an, weil wenn du was bekommst, von dem du nicht weißt, was es ist.
Ja, und nicht überzeugt bist.
Wenn du dann noch, ja genau, du bist null überzeugt und du hast die Vorstellung, dass die erst leistet mit Kopf unterm Arm oder dass die halt irgendwie dich verweisen kann auf andere Berufe und dir sagen kann, du sollst jetzt dann als Pförtner arbeiten, was nicht mal mit abstrakter Verweisung ging übrigens, der Pförtner, das geht gar nicht. Totaler Quatsch. Oder sonst was, also all diese Vorurteile, die es gibt halt, dann ist das für dich auch keine gute Versicherung, weil die gibt ja auch nicht mal ein gutes Gefühl halt.
Ja, genau, richtig. Gutes Gefühl ist auch das Stichwort, um weiterzumachen mit Fabian. Fabian ist 31, der ist schon etwas älter und ist ein sehr sicherheitsorientierter Mensch und hat uns erzählt, dass er schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat. Er hat diese abgeschlossen, genau, zu Beginn seines Studiums. Und zahlt da auch so ein bisschen Beiträge ein und so und sagte aber, naja, nun stehe ich ja auch quasi kurz vor dem Berufseinstieg und jetzt wäre ja wohl der Zeitpunkt auch mal darüber nachzudenken, dann die Beiträge zu erhöhen, damit er dann auch im Falle eines Falles eine effektive Absicherung hat und dass es sich lohnt. So hat er es beschrieben. Also, dass es sich lohnt, haben wir nochmal nachgefragt. Damit meint er natürlich, dass sein Gehalt damit aufgefangen werden kann, sein zukünftiges.
Ja.
In dem Part klingt ja so ein bisschen an, dass die Absicherung effektiv sein soll, aber dass natürlich auch die Kosten im Verhältnis zum Einkommen stehen müssen. Also aktuell zahlt er noch nicht so viel ein, hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel genau, das haben wir nicht gefragt. Aber seine Vorstellung ist ja jetzt mit dem Berufseinstieg, kann ich es mir dann eben auch leisten, mit einem richtigen Gehalt etwas mehr Beiträge zu zahlen. Kann man da pauschal sagen, dass das eine vernünftige Einstellung ist? Ich nehme an, ja, weil wir haben ja vorher besprochen auch unter anderem, dass es sinnvoll ist, die Lebenshaltungskosten anzuschauen und daran den Bedarf zu messen, den man hat. Allerdings ist jetzt so die Frage, ne? Also ist es ratsam, dann gleich eine Beitragserhöhung durchzuführen? Weil du hattest ja auch darauf hingewiesen zu sagen, das ist nicht unbedingt automatisch, nur weil ich jetzt mehr Gehalt bekomme, muss ich jetzt gleich die Beiträge erhöhen.
Klar, hast du recht. Und man muss sich das im Einzelfall anschauen, halt, ob das in dem Fall Sinn ergibt, da jetzt dann die Beiträge und auch die Rente für ihn zu erhöhen. Ich würde da auch mal prüfen, wenn er da ins Berufsleben dann als Akademiker einsteigt, dann könnte man auch überlegen, vielleicht sogar eine zweite Berufsunfähigkeitsversicherung aufzumachen, je nachdem, wo er wohnt und wie die Entwicklung aussehen könnte. Denn die bestehende BU können wir ohne Gesundheitsprüfung bis 2.500 Euro normalerweise erhöhen. Also wenn wir die Nachversicherungsgarantien alle ausreizen, dann sind wir bei 2.500 Euro. Wenn du dann in der Stadt wohnst und eine Familie hast und dann vielleicht sogar der Haupternährer bist, dann kann das knapp werden. Dann kann es sein, dass du vielleicht sogar mehr als diese 2.500 Euro brauchst. Wenn du zwei Versicherungen hast, kannst du bei jeder bis zu 2.500 Euro über Nachversicherungsgarantien erhöhen. Deswegen muss man das sich immer im Einzelfall anschauen, ob es vielleicht, also gerade so Ärzte, ja, also Ärzte nicht nur, wenn sie sich eine Cessna kaufen, sondern halt auch einfach, wenn die eine Praxis haben, dann kostet die so sau viel Geld. Das ist echt zum Heulen, weil allein die Miete für die ganzen Geräte, die sie haben, oder vielleicht kaufen sie die auch. Also hast du dann plötzlich eine Belastung von vielleicht 6.000, 7.000 Euro im Monat, die du irgendwie bewältigen musst. Und wenn du dann ausfällst, aber die Praxis dann weiter behalten möchtest, dann brauchst du da halt Geld. Und das wäre dann halt über eine Berufsunfähigkeit abzudecken, die dann die entsprechende Höhe auch darstellen kann.
Mm, klar, aber da sprechen wir ja dann über Selbstständige. Ne? Also das ist ja wahrscheinlich
das
dann auch selbstverständlich, dass man dann überlegt, die Versicherungssumme anzupassen bzw. zu erhöhen, weil dann ja natürlich auch der Bedarf steigt. Ne? Also,
ja, genau. Mm. Aber bei Angestellten, also es gibt auch Angestellte, die dann halt irgendwie... Also jetzt reden wir mal über München die ganze Zeit von mir aus.
Ja.
Aber es ist halt teuer, da zu leben, und da kannst du halt mit 5.000 Euro wahrscheinlich als Familie, ist da so, das brauchst du wahrscheinlich tatsächlich. Mhm. Und dann musst du das auch in der Höhe absichern, und da geht es dann eben halt besser, wenn du dann als Einsteiger einen zweiten Vertrag aufmachst, damit du dann beide erhöhen kannst auf 2.500 Euro. Aber das muss man sich halt im Detail anschauen.
Ja.
Pauschal möchte ich da immer am liebsten gar nichts sagen. Auch dieses... Ey, also da bekomme ich auch echt extrem Herzflattern, wenn ich immer irgendwo auf Instagram oder Facebook oder sowas lese, wie hoch maximal, also wie viel maximal 1.000 Euro BU-Rente kosten dürfen, dass es ein gutes Verhältnis ist. Das hängt ja immer vom Beruf ab, deswegen kannst du das nie sagen halt. Weil jetzt ein Ingenieur zum Beispiel, der zahlt vielleicht keine 10% für 1.000 Euro Rente von seinem, im Leben nicht, der zahlt viel, viel weniger. Also der zahlt so gut wie nix. Der zahlt eher so 1% teilweise halt pro 1.000 Euro Rente. Während halt nehmen wir den Schreiner wieder, der ist dann wahrscheinlich fast mit 20% dabei. Und ein Einkommen, das er dann da reinballern kann, halt, damit er da einigermaßen leben kann, wenn der in der Ausbildung das macht.
Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich ganz tief schon in dem Thema Monatsbeiträge drin. Fabian hat ja so den Betrag beziffert, so fiktiv, den er mal so für sich ansetzen würde, für eine effektive Vorsorge mit circa 100 bis 150 Euro, vielleicht sogar 200 Euro, und hat auch gesagt, das würde er dann schon auch, da wäre er auch bereit, eine solche Summe dann zu investieren in seine Berufsunfähigkeitsversicherung. Was sagst du zu diesem fiktiven Monatsbeitrag? Ist das monatlich überhaupt realistisch? Und natürlich wissen wir jetzt nicht, wo es Fabian hinverschlagen wird oder in welchem Beruf er dann tatsächlich am Ende landet. Aber was sagst du dazu, wenn ein junger Mensch, der noch nicht im Berufsleben steht, so eine Vorstellung von solchen Monatsbeiträgen hat?
Ja, das haut schon hin. Also das ist, aber es kommt halt eben drauf an. Also mit 200 Euro kannst du halt als Schreiner oder Dachdecker 1.500 Euro, vielleicht 2.000 Euro abdecken. Und als Ingenieur kannst du da 5.000, 6.000 Euro abdecken. Ne? Mhm. Also das ist halt der große Unterschied. Da musst du halt einfach mal schauen.
Also auch da geht es dann wieder am Ende um den Bedarf, ne? Dann um die Ausgaben, um den Bedarf und um den Beruf, den man hat.
Also ganz stark um den Beruf, weil der halt ganz viel in der Prämienberechnung ausmacht. Aber je jünger du bist, desto günstiger werden die Monatsbeiträge, das kann man immer sagen. Und du vermeidest dann auch irgendwelche Zuschläge wegen erhöhtem BMI oder wegen irgendwelcher risikorelevanten Hobbys oder sowas. Aber dann ist es schon der Beruf, der dann wirklich den Ausschlag gibt halt, und das Ganze dann halt im Verhältnis teurer macht.
Also umso ratsamer es ist wahrscheinlich dann, sich wirklich in jungen Jahren abzusichern für sehr, sehr wenig Beitrag im Monat und dann eben zu gucken, wie man später damit umgeht im Laufe des Berufslebens?
Ich denke mal, vor allem, wenn du halt eine akademische Laufbahn, wenn du keine akademische Laufbahn einschlägst, dann wäre es ratsam, nochmal als Schüler zu schauen, ob ich da nicht schon eine BU anfange. Mhm. Weil da kannst du dann halt wirklich richtig Geld sparen.
Absolut. Thema Wechsel zur Erwerbsminderungsrente. Das Thema hat Fabian auch adressiert und hat darauf hingewiesen, dass in seinem Freundeskreis wohl jemand war, der eben keine Berufsunfähigkeitsversicherung hatte und deswegen auch länger einen längeren Antragsprozess beim Thema Erwerbsminderungsrente hatte. Mhm. Und nach Fabians Einschätzung wäre es besser gewesen, hätte derjenige eine BU gehabt. Was genau ist eine Erwerbsminderungsrente? Und wie ist eigentlich die Abgrenzung zu einer BU?
Okay, ist ziemlich einfach. Die Erwerbsminderungsrente ist die gesetzliche Versorgung und die leistet, sobald du entweder dein erstes Azubi-Jahr abgeschlossen hast, dann bekommst du Leistung wegen voller Erwerbsminderung, oder wenn du die 5 Beitragsjahre voll hast, dann bekommst du Leistung wegen halber oder voller Erwerbsminderung. Halbe Erwerbsminderung bekommst du, wenn du keine 3 bis 6 Stunden mehr in irgendeinem Beruf am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kannst. Und die volle bekommst du, wenn du keine 3 Stunden täglich am allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kannst. Mhm. Ja, und das bedeutet, zum einen, hier geht es nur um die Zeit. Und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, das wird in der Berufsunfähigkeitsversicherung ganz selten geprüft, weil es eben sau schwierig nachzuweisen ist, ob du jetzt noch die 1 Minute arbeiten kannst oder nicht und ob das mit der Krankheit zusammenhängt oder nicht. Deswegen diese 3 Stunden nachzuweisen ist schon mal nicht ganz ohne. Und es bezieht sich auf jeden Beruf, den es am allgemeinen Arbeitsmarkt gibt. Und das bedeutet alles außer behindertengerechte und Schon- und Nischenarbeitsplätze. Also quasi alles, was du mit einer Ausbildung lernen kannst oder wozu du angelernt werden kannst. Das ist dann tatsächlich so, wenn du vorher Schreiner warst, dann können die sagen, du könntest aber noch im Büro sitzen und dann bekommst du dann nichts. Und wenn du aber nicht mehr sitzen kannst, dann sagen sie, du könntest aber als Nachtwächter arbeiten und da rumstehen und rumgehen. Mhm. Ne? Also da ist die Verweisbarkeit extrem hoch.
Bei der Erwerbsminderungsrente.
Bei der Erwerbsminderungsrente, weil das jeder Beruf ist am allgemeinen Arbeitsmarkt. Mhm. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es halt so, dass das genau die Tätigkeiten sind, die du zuletzt ausgeübt hast. Und davon die Hälfte, wenn du nicht mehr kannst aus gesundheitlichen Gründen, bekommst du dann die Rente, die du vereinbart hast. Bei der Erwerbsminderungsrente bekommst du die Rente, die du dir bis dahin verdient hast. Also da geht es dann um Entgeltpunkte, die berechnet werden müssen und so. Die Erwerbsminderungsrente liegt im Schnitt so bei 800 Euro, 850 Euro, glaube ich. Also das ist
also darauf sollte man sich nicht verlassen und stützen.
Nicht unbedingt, nein. Nein. Mhm. Aber es ist gut, dass es die gibt, auf jeden Fall. Also es ist besser als gar nichts, weil das Gute ist halt dann auch, dass sobald du da drin bist in der Erwerbsminderungsrente, dann wird darüber auch deine Sozialversicherung weitergezahlt und dann musst du dich nicht freiwillig gesetzlich versichern oder privat versichern. Ja, also das ist ganz angenehm dann, die Effekte. Aber ansonsten ist es einfach echt, abgesehen davon, dass es halt schwierig zu beweisen ist, ist es einfach zu wenig.
Ja, alles klar. Jetzt die letzte Frage noch zu Fabian. Er hatte in seinem Gespräch auch richtigerweise auf die Frage nach der Hauptursache für eine Berufsunfähigkeit mit dem Hinweis auf psychische Ursachen geantwortet. Mhm. Kannst du das auch aus deiner Beratungspraxis bestätigen, dass psychische Ursachen überwiegen oder die Hauptursache sind? Und wenn ja, kannst du vielleicht sogar auch so ein bisschen eingrenzen aus deiner Berufserfahrung, welches Krankheitsbild dort überwiegt? Also ist es häufig ein Burnout? Sind es Depressionen? Mhm. Kann man dazu was sagen? Gibt es da eine Einschätzung?
Ja, also ja, es sind psychische Erkrankungen, das ist mannigfaltig, was das alles sein kann, von der Anpassungsstörung über die depressive Phase halt bis hin zur Schizophrenie und extrem krassen bipolaren Störungen. Leuchtet mir auch total ein, also das wird immer mehr jetzt so von der Statistik her, was mindestens 2 Faktoren hat. Der eine Faktor ist, dass es immer mehr entstigmatisiert wird. dass man zum Psychotherapeuten geht oder sich da behandeln lässt. Was früher einfach so mit reiß dich zusammen oder trinke mal ein Bier oder so abgetan wurde, wird mittlerweile ernst genommen und da wird dann drüber geredet und dann ist es auch halt, taucht in der Statistik überhaupt erst auf. Und das andere ist halt tatsächlich so aus den letzten Generationen jetzt dann eher so diese Leistungsgesellschaft, die halt echt immer mehr abverlangt und wo du halt ohne einen vernünftigen Herzinfarkt hast du auch nicht richtig gearbeitet so. Dass dieser Druck halt ganz, ganz stark dazu führt, dass die Leute dann tatsächlich Burnout, und ein Burnout, das ist ja nicht eher eine depressive Phase, also läuft eher unter Depression als was anderes. Deswegen, das ist schon der Hauptgrund. Und das sind dann immer ganz, ganz traurige Geschichten. Ich hatte jetzt letzte Woche einen, der hat eine Berufsunfähigkeitsversicherung und war aber jetzt wegen Burnouts irgendwie 8-9 Monate außer Gefecht und hat aber keinen Bedarf da gehabt, jetzt die BU zu beantragen, weil er ja vorher so viele Überstunden aufgebaut hat, dass er das einfach abfeiern konnte. Also ne, da fragst du dich dann gar nicht so halt, ne, also hat er einen Burnout, wenn der halt in der Zeit so asozial viel arbeitet, dass er so Überstunden anhäuft, dass ihm das dann wurscht ist, wenn er 8 Monate nicht mehr arbeiten kann. Und also das ist der Hauptfaktor sind depressive Phasen, Depressionen, Anpassungsstörungen und dann eben dieser Burnout, der eigentlich damit reinfällt in dieses Raster.
Aber Burnout wird ja behandelt, ne? Also normalerweise geht man doch dann, denke ich, irgendwie in die Rehabilitation und wird erstmal 3-4 Monate, so kenne ich das von einer ehemaligen Kollegin, die war dann wirklich 3 Monate weg mit Burnout-Diagnose und ist dann auch erst langsam nach und nach wieder eingegliedert worden.
Es kommt immer auf die Stärke an halt, ne? Es gibt immer so, wenn du leichte Depressionen hast, dann ist das über eine Therapie, eine ambulante Therapie machbar. Bei mittelgradiger kommen dann Medikamente dazu und wenn es eine schwere ist, dann musst du stationär behandelt werden. Deswegen kommt es da immer drauf an, wie das sich genau dann ausbildet. Also es gibt ganz viele, die eben die einfach weiter in die Arbeit gehen, aber nebenbei dann halt ihre Depression und ihren Burnout weiter behandeln.
Deswegen ja. Aber. Also auf jeden Fall ganz wichtig, das Thema salonfähig zu machen. Ne? Das hast du ja auch gesagt, das ist auch heutzutage nicht mehr so tabuisiert. Und auch Fabian hat hingewiesen auf das prominente Beispiel Kurt Krömer, der dazu sein Buch auch verfasst hat und öffentlich darüber gesprochen hat, als erster Prominenter selber sich dazu bekannt hat, wie es ihm ging und so weiter. Also das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man das aus diesem tabuisierten Bereich, den es in der Gesellschaft auch noch viele Jahre hatte oder vielleicht vereinzelt auch noch hat, rausholt.
Und da ist auch noch so ein kleiner Funfact dazu. Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, dann sinkt das Risiko einer psychischen Erkrankung.
Aufgrund der Sicherheit?
In dem Moment, wo du merkst, ja, ganz genau, ganz genau, weil du eben dann nicht irgendwie noch die Spirale hast, so von wegen, wenn ich jetzt aufhöre zu arbeiten, dann stürze ich in Loch und existenzielle Nöte und sowas, weil du könntest dann nämlich, wenn du sagst, ich habe jetzt einen Burnout und du musst neben der Arbeit therapiert werden, dann bestünde ja die Möglichkeit, dass du deinem Chef sagst, du, ich arbeite jetzt bloß noch 40%. Mehr kann ich gerade nicht arbeiten und wenn du nur noch 40% arbeitest, weniger als 50%, deswegen habe ich es gesagt, dann kannst du da Berufsunfähigkeitsrente beantragen für den Zeitraum und die wird dir dann auch bewilligt werden, weil du eben kein sinnvolles Arbeitsergebnis mehr erzielen kannst, beziehungsweise in dem Fall bloß noch 40% der Arbeitszeit arbeiten kannst, weil du wegen deines Burnouts, der gerade behandelt wird, nicht länger arbeiten kannst. Und das ist doch eigentlich total geil. Also dass du dann sagst, ich arbeite mich jetzt nicht kaputt, ich lasse mich nebenbei behandeln zu Vollzeitarbeit, sondern ich nimm mir da halt mehr Freizeit und nimm mir Zeit für mich, um das wieder halt auf die Kette zu kriegen und kann ich mir auch leisten, weil ich eine Berufsunfähigkeit habe.
Absolut und vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund noch, dass es ja das Ziel ist, die Leute auch wieder ins Berufsleben zu kriegen. Ne? Also wenn sie einmal, sei es aufgrund von Burnout oder anderen Erkrankungen ausgefallen sind, dass sie dann sich auch so weit erholen können und rehabilitieren können, dass sie wieder irgendwann in der Lage sind, zurück auch in ihr Arbeitsleben zu gehen und in das gesellschaftliche Leben auch zu gehen.
Ne? Ja, ganz genau.
Insofern ist das sehr, sehr gut, dass es sowas gibt. Ja, Philipp, vielen Dank. Ich fand das toll, dass wir hier uns so lange Zeit nehmen konnten, jetzt über die Haltung der jungen Menschen zu dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung zu sprechen und du hier auch viele Vorurteile und Haltungen oder Meinungen zu diesem Thema auch mal aufklären konntest. Philipp, vielen, vielen Dank für das sehr ausführliche und interessante Gespräch und deine Zeit, die du uns hier geschenkt hast heute.
Immer gerne, immer wieder gerne vor allem.
Lieben Dank und tschüss, Philipp.
Tschüss.
It's a Wrap. Mein erstes Interview in Remote ist damit im Kasten. Herzlichen Dank noch einmal an dieser Stelle an Philipp Wenzel. Mit dieser Folge haben wir noch einmal klargemacht, je früher man sich mit dem Thema Vorsorge beschäftigt, desto besser. Informiert auch gerne euer, insbesondere jüngeres Umfeld, denn wir sagen nicht ohne Grund, das jetzt versichern. Tschüss und auf Wiederhören, eure Shilou. Mach mal deinen Knacker da.
Er ist Klicker.